wenn man das ernst nimmt, ist wirklich Arbeit sozusagen die Kernaktivität, die man sich anschauen muss, wenn man die Ursachen der ökologischen Krise verstehen will und möglicherweise auch Wege zu ihrer Überwindung identifizieren möchte.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben ja in den letzten Wochen hier über das Verhältnis von Politik und Philosophie gesprochen, über die Frage, was Kapitalismus eigentlich ist und was das Anthropozän sein könnte, was wir mit diesem Begriff eigentlich wollen. Und heute schließen wir in gewissem Sinne ein bisschen daran an, denn Simon Schaub hat gerade bei Surkamp ein ganz beeindruckendes Buch veröffentlicht, das den Namen Stoffwechselpolitik trägt. Und ich freue mich sehr, mit ihm jetzt darüber zu sprechen. Hallo Simon.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, gerne, gerne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist Oberassistent am Lehrstuhl für Sozialstrukturanalyse an der Uni Basel. Du forschst zu Transformation der Arbeitswelt, zur Digitalisierung, zur ökologischen Krise. Deine Dissertation hieß Technopolitik von unten. Die erste Frage ist hier immer die nach dem Warum. Für dich ganz persönlich, warum dieser Mix aus diesen verschiedenen Forschungsgebieten und Methoden? Und wie hat das überhaupt bei dir angefangen? Also wie bist du auch zur Soziologie gekommen?
Ja, also die Forschung folgt bei mir vor allem politischen Interessen, muss ich sagen. Also ich versuche das zu erforschen, wovon ich das Gefühl habe, bewegt die Welt und das ist gerade politisch relevant. Und da sind natürlich Digitalisierung und ökologische Krise die ganz großen Themen, wozu es mir selbst einfach auch immer unter den Nägeln brennt. Genau, und da bin ich ganz froh, dass mein Job es erlaubt, mich bezahlt mit diesen Themen intensiv zu beschäftigen. Und zu diesem Job bin ich entsprechend auch durch eine politische oder persönlich-politische Motivation gekommen. Wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass wir beide ein Jahr in Südindien verbracht haben. Das war in meiner Biografie auch relativ wichtig. Ich habe da in einer Menschenrechtsorganisation gearbeitet, die sich mit Folter beschäftigt hat. Und das war für mich emotional, wie man sich vorstellen kann, ziemlich herausfordernd. Und vor allem ging es mir so, dass ich mir diese immense Gewalt nicht erklären konnte und das für mich alles so arbiträr und sinnlos wirkte und ich das starke Bedürfnis hatte, sozusagen Sinn da reinzubringen. Also sozusagen Soziologie als eine Art Selbsttherapie, um sozusagen diese Gewalt und den Schrecken, den wir in unserer Welt sozusagen so viel sehen, ein bisschen einordnen zu können und es damit sozusagen vielleicht auch etwas erträglicher zu machen.
Ja. Ah, das ist ja total interessant, weil das war bei mir tatsächlich ähnlich. Also ich habe auch diesen Weltwärtsfreiwilligendienst nach dem Abi in Indien gemacht. Ich habe dann an der Schule dann da unterrichtet. Aber das war auch begründet durch so eine Frage nach globaler Ungleichheit und Ungerechtigkeit eigentlich, ja. Also nach so Machtverhältnissen zwischen globalem Norden, globalem Süden, Ausbeutungsverhältnisse und sowas. Und es hat sich dann auch vor Ort nochmal so verstärkt. Also diese Frage, warum ist Reichtum eigentlich so ungleich verteilt in der Welt? Und bei mir ging es dann nicht in die Soziologie, sondern in die Ethnologie, also Sozial- und Kulturanthropologie. Und ich habe das dann studiert. Aber ich habe das dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Also bei mir gab es diesen Turn, dass ich auch mich viel mit Entwicklungszusammenarbeit und so auseinandersetzen wollte. Aber dann gab es irgendwann diesen scharfen Turn in die Medien und Kulturkritik und Podcasts und so weiter und so fort. Und jetzt kommt das erst wieder so langsam zurück durch unterschiedliche Projekte und so. Aber das ist ja spannend. Wie bist du auf das Thema von deinem aktuellen Buch von Stoffwechselpolitik dann gekommen?
Ja, das geht aus von einem Unbehagen mit der dominanten Herangehensweise an die ökologische Krise, die sozusagen die ökonomischen Ursachen der ökologischen Krise fast ausschließlich im individuellen Konsum verortet. Mhm. Also diese Metrik des CO2-Fußabdrucks ist das dramatischste Beispiel dafür oder auch das prominenteste Beispiel.
Wurde der von der Industrie entwickelt? Das ist doch immer die Story, oder? Dass es, um das aufs Individuum abzuwälzen, dieser Ausdruck entwickelt wurde.
Genau. Also nochmal vielleicht ganz kurz. Der CO2-Fußabdruck ist eben dazu da, alle CO2-Emissionen sozusagen man muss sagen, kontrafaktisch auf individuelle Konsumakte umzurechnen. Und der wurde nicht von der Industrie entwickelt, aber stark popularisiert durch BP, diesen riesigen Fossilölkonzern, der eine Agentur damit beauftragt hat, das mit sehr, sehr viel Geld unterstützt zu popularisieren und zu verbreiten und insbesondere auch diese Tools bereitzustellen, also quasi Online-Apps, in denen man seinen jeweiligen CO2-Fußabdruck berechnen kann. Und an diesem Zusammenhang sieht man auch schon sozusagen, was das Problem damit ist. Oder man sieht es vielleicht nicht direkt, aber man kann es sich ganz gut erschließen. Weil wenn so ein großer Ölkonzern das fördert, kann man erwarten, dass das nicht unbedingt die geeignetste Herangehensweise sein kann, um die Macht eben dieser Konzerne zu brechen, was ja die Voraussetzung wäre, um den Klimawandel einzudämmen. Und deswegen würde ich sagen, kann man wirklich diese Gleichsetzung von Umweltschutz mit Konsumpolitik als eines der größten, wenn nicht das größte Bewusstseinsproblem im Hinblick auf die ökologische Krise zu identifizieren, weil es dazu da ist, sozusagen die fossile Industrie und die destruktive Produktionssphäre einer Kritik zu entziehen und das sozusagen alles auf die Konsumentin abzuwälzen, weil diese ohnmächtig sind, das Problem wirklich anzugehen. Also sozusagen die Konsumentinnen sind nur das allerletzte Glied in einer ganz langen Kette von ökonomischen Entscheidungen, die zu jedem Produkt und zu dessen Umweltbilanz beitragen. Und zu sagen, die müssen sich alleine verändern, bedeutet sozusagen, ja, das sozusagen weitgehender Kritik zu entziehen. Und dem möchte ich entgegenwirken mit meinem Buch.
Aber könnte man nicht sagen, naja, die Konzerne produzieren ja nur das, was die Konsumenten und die Konsumentinnen auch kaufen wollen?
Ja, das könnte man sagen, ist aber falsch. Weil das sozusagen ein grundlegender Mythos unseres Wirtschaftssystems ist. Und wir sozusagen ein Wirtschaftssystem haben, was profitgetrieben ist und nicht davon ausgeht, Bedürfnisse zu decken. Natürlich muss man, um Dinge verkaufen zu können, auch immer Bedürfnisse ansprechen. Aber es ist im Endeffekt allermeistens so, dass diese Bedürfnisse überhaupt erst geweckt werden durch die Unternehmen, die versuchen, irgendwas zu verkaufen. Im Buch rekonstruiere ich das auch an verschiedenen Beispielen. Also das heißt, ich sage auch nicht, dass sozusagen Konsum völlig irrelevant ist, aber dass man es eben zusammensehen muss mit Produktion. Und ein Beispiel dafür ist die Überproduktion von Hühnerfleisch, nachdem man in den 1950er Jahren eine immense Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft hatte, gab es plötzlich unter anderem viel zu viel Hühnerfleisch und niemand wollte das mehr kaufen. Und dann hat die Industrie angefangen, Werbefachleute, Produktdesignerinnen und so weiter zu beauftragen, neue hühnerfleischbasierte Produkte zu entwickeln, zum Beispiel den Caesar Salad, Chicken Nuggets oder hühnerfleischbasiertes Katzenfutter und so weiter, um das loszuwerden. Das heißt, man sieht hier, diese Überkonsumption, die wir ja zweifellos haben, ist nicht einfach zu erklären mit individuellen Fehlentscheidungen von Konsumentinnen, sondern hat ganz wichtige strukturelle Ursachen in der Produktionssphäre selbst.
Das ist ja trotzdem kein jetzt ganz neuer Punkt, vielleicht sagen wir mal in linken Diskursen, dass wir sagen, dieser Konsumismus, diese Konsumkritik, die vielleicht in den frühen 2000ern so richtig stark irgendwann geworden ist, das ist nicht der Weg raus aus der Krise, sondern wir müssen den Kapitalismus selbst kritisieren, das Kapital, diese Akkumulation von eben immer mehr Geld und diese Logik, die dahinter steht. Und deswegen müssen wir auf einer systemischen Ebene denken und eben nicht auf einer individuellen Ebene. Das ist ja aber nicht das Argument, das du im Buch jetzt direkt machst, sondern du sagst, wir sollen den Fokus auf die Arbeit legen. Warum das denn?
Genau, das mache ich aus einer Perspektive heraus, die auch schon im Titel angelegt ist. Das Buch heißt ja Stoffwechselpolitik. Könnte man denken, komischer Titel, irgendwie geht es da um Verdauung oder was? Nein, es bezieht sich auf den Marx'schen Stoffwechselbegriff. Und Marx hat argumentiert, dass der Stoffwechsel zwischen Gesellschaft und nichtmenschlicher Natur durch Arbeit vermittelt wird. Weil wir unabhängig von der konkreten Gesellschaftsform, also historisch übergreifend, sozusagen durch Arbeit unsere Umwelt umformen und sie damit zum Guten wie zum Schlechten überhaupt erst hervorbringen. Und wenn man das ernst nimmt, ist wirklich Arbeit sozusagen die Kernaktivität, die man sich anschauen muss, wenn man die Ursachen der ökologischen Krise verstehen will und möglicherweise auch Wege zu ihrer Überwindung identifizieren möchte. Weil das eben wirklich stofflich gesehen sozusagen der Ort der Umformung von Natur ist und damit auch vermutet werden kann, dass dort eben ganz viel über die ökologische Krise gelernt werden kann.
Ja, du sagst, es kommt da irgendwann zu einem Riss, also in der kapitalistischen Industrialisierung. Es gibt diesen, sagen wir, gesellschaftlichen Stoffwechsel mit der Natur, also Dinge werden aus der Natur rausgenommen, werden raffiniert, werden dann verkauft zum Beispiel, aber irgendwann entsteht so ein Riss. Was ist denn dieser Riss?
Genau, das sage nicht ich, sondern das sagt Marx. Der spricht von diesem Riss im Stoffwechsel mit der Natur und beschreibt damit, dass die kapitalistische Akkumulationsdynamik, also die Tatsache, dass Kapital sozusagen kein Ding ist, sondern ein Prozess der Anhäufung von Kapital, also es kann immer nur als diese Anhäufung existieren, dass das, wenn man die materielle Dimension davon ernst nimmt, immer auch bedeutet, dass wir es sozusagen strukturell relativ schnell mit ökologischen Krisen zu tun haben werden. Also Marx argumentiert das anhand der Landwirtschaft, wo er sagt, auf dem Land wird hier Materie extrahiert, die dann in die Städte gebracht wird, wo die Lebensmittel dann konsumiert werden. Und damit werden zwei Zyklen durchbrochen, nämlich erstens steht dann sozusagen die Materie auf dem Land nicht mehr als Dünger zur Verfügung und zweitens tritt sie in der Stadt als Verschmutzung auf. Und das ist dieser Riss, von dem Marx spricht. Darüber wird auch in der Marx-Exegese relativ viel diskutiert. Das ist aber gar nicht so sehr meine Perspektive, weil das sozusagen eine eher gesellschaftliche Makroperspektive auf das Kapitalverhältnis ist. Und das ist richtig und wichtig, aber meine Perspektive geht eher um die wirklich konkrete Organisation des Arbeitsprozesses. Und das ist das, wo ich ansetze, wo ich im Buch versuche nachzuzeichnen, wie sich eigentlich der insbesondere industrialisierte Arbeitsprozess in seiner ökologischen Dimension entwickelt hat und welche Rolle Naturprozesse selbst in dieser Entwicklung gespielt haben.
Wir haben letzte Woche hier, also bevor wir dazu vielleicht konkreter kommen, ich habe mit Eva Horn über das Anthropozän gesprochen, ein Begriff, der ja auch viel kritisiert wird und wurde. Also die Idee, irgendwann in der Menschheitsgeschichte tritt so ein Zeitalter des Menschen ein und dann geraten Dinge so ein bisschen aus dem Gleichgewicht heraus. Und die Frage ist dann immer, also wird immer diskutiert, wann geht das denn los und warum geht das eigentlich irgendwann los? Ne, da sagen manche Leute, na, sobald irgendwie die Sesshaftwerdung der Menschen ist, geht das schon los. Oder es geht mit der Benutzung von Kohle zum Beispiel, geht das dann irgendwann los, dass sich irgendwann etwas ändert. Du sagst aber, dieser Begriff vom Anthropozän, dem folgst du nicht, den kritisierst du relativ früh im Buch.
Ja, genau. Also das ist auch schon sozusagen länger in der Debatte, dass dieser Begriff eine ganz wesentliche Dimension der ökologischen Krise verschleiert, nämlich dass es eben nicht die Menschen im Allgemeinen sind, die ökologische Krise verursachen, aufgrund von irgendwelchen Charakterschwächen wie Gier oder sowas, sondern dass es ganz spezifische gesellschaftliche Institutionen sind, dass man sozusagen viel präziser sagen kann, was die Ursachen dieser Krise sind. Und das zeigt sich allein schon statistisch auch, wenn man sich anschaut, sozusagen, wie die Umweltzerstörung verteilt ist. Das wird dann tatsächlich oft aufgrund dieses eingangs kritisierten CO2-Fußabdrucks gemacht. Aber es gibt auch Erweiterungen davon, die zum Beispiel Investitionen mit einbeziehen. Und es wird da immer sehr deutlich, dass es nur ein sehr kleiner Anteil von Menschen ist, die überhaupt die Macht haben, dieses Terraforming, also diese Naturumgestaltung zu betreiben. Und dass deswegen sozusagen nicht alle gleichermaßen dafür verantwortlich sein können. Und ich würde sagen, man kann eben dann Institutionen identifizieren, die viel präziser sind, um das zu beschreiben, was eigentlich hinter dieser Krise liegt. Und da würde ich eben argumentieren, dass man hier insbesondere in die Arbeitswelt schauen muss und in eine Institution, die ich als expansive oder destruktive Nutzbarmachung beschreiben würde.
Warum ist aber Arbeit, oder was genau ist dein Verständnis von Arbeit, wenn du doch ja anscheinend immer wieder auch der Blickrichtung anhängst, dass es bestimmte Firmen sind, bestimmte zum Beispiel Superreiche mit ihren Investitionen, die die Natur zum Beispiel zerstören. Arbeit ist ja so ein, also wenn wir sagen, wir müssen den Fokus auf die Arbeit legen, wenn wir über Naturzerstörung reden, wirkt das ja so, als wäre nicht der einzelne Konsument, die einzelne Konsumentin verantwortlich, sondern der einzelne Arbeiter, die einzelne Arbeiterin dafür, wie wir mit der Natur umgehen.
Ja, das wäre ähnlich problematisch. Ich würde sagen, man muss hier Arbeit eben auch als Machtfeld betrachten. Also nicht nur als Prozess der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen, sondern selbst als politisches Feld, in dem es große Machtunterschiede gibt und aber auch als politisches Feld insofern, als dort wesentliche Institutionen unserer Gesellschaft ausgehandelt werden. Und ich würde eben auch sagen, dass hier wirklich auch eine Grenze von diesen CO2-Fußabdruck-Metriken und so weiter liegt, auch wenn sie eben sehr schön zeigen können, dass es eben vor allem nach dieser Metrik dann die Reichen sind, die man sozusagen verantwortlich machen kann, zeigt es eben noch nicht die stofflichen Prozesse auf, die da wirklich dahinter liegen. Und das ist das, was ich in den Fokus rücken möchte. Und da ist es so, dass ich versuche, eine Perspektivverschiebung von einer Perspektive der Aneignung von natürlichen Ressourcen zu vollziehen, hin zu einer Perspektive der Nutzbarmachung. Mhm. Und hier ist dieses Theorem der Aneignung ist ganz interessant. Das ist sozusagen ein Begriff, der quasi Konsens ist in der Mainstream-Umweltökonomie und in kritischen Debattenbeiträgen wird in beiden Strängen gesagt, das strukturelle Grundproblem in ökonomischer Hinsicht bei der ökologischen Krise ist, dass Naturstoffe unbezahlt angeeignet werden und das sozusagen eine Übernutzung nahelegt. Das stimmt, legt aber ein meiner Sicht nach etwas problematisches Verständnis von Natur zugrunde, weil es quasi bedeutet, sich Natur vorzustellen als sozusagen ein großes statisches Ressourcendepot, wo man sozusagen einfach irgendwelche Ressourcen...
Wie so ein Supermarkt, wo man reingeht und man nimmt sich's raus.
Wo man einfach irgendwelche Ressourcen einsammeln und sich aneignen könnte. Das ist aber falsch, weil Natur nie als Ressource vorliegt, sondern immer erst zur Ressource gemacht werden muss. Also wir müssen Flüsse begradigen, um sie zu nutzen, damit sie nicht unsere Felder zerstören. Wir müssen unsere Felder immer wieder von Unkraut und Schädlingen bereinigen und so weiter. Das heißt, es ist sozusagen kontinuierliche Arbeit der Nutzbarmachung notwendig. Und das, und hier kommt dann wieder eine weitere Parallele zur Arbeitswelt rein, weil sozusagen diese Nutzbarmachung der Natur selbst einerseits Arbeit ist, aber andererseits müssen auch menschliche Körper in dieser Weise nutzbar gemacht werden, weil auch wir Menschen nicht als Arbeitskräfte geboren werden, sondern zu Arbeitskräften gemacht werden müssen. Wir müssen unsere Kinder ermahnen, sich an Konventionen zu halten. Sie müssen zur Schule gehen. Wir selbst müssen uns immer wieder weiterbilden und disziplinieren, um Arbeitskräfte zu werden und zu bleiben. Und das ist sozusagen die Heuristik, die ich anlege in dem Buch, um sozusagen diese Arbeitswelt und die Arbeitsprozesse in ihrer politischen Dimension und ihrer ökologischen Dimension in den Blick zu bekommen.
Und an dieser Stelle wollte ich euch nochmal kurz darauf hinweisen, dass ihr Geister finanziell unterstützen könnt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr das macht, erhaltet ihr eine lange monatliche Extra-Folge, in der wir philosophische Lektüren besprechen und könnt diese Texte auch vorher bei uns im Discord schon mit uns diskutieren. Ab 3 € im Monat ist man dabei. Vielen Dank an alle, die uns schon auf steadyhq.geister unterstützen. Und jetzt weiter im Text. Ja, das fand ich super spannend. Ich war da so ein bisschen an hier Foucault, zum Beispiel Überwachung und Strafen, irgendwie erinnert bei deinem Buch, dass ich das Gefühl habe, du zeigst noch mal so richtig auf, was das für ein ja, Nutzbarmachungs-, vielleicht auch Abrichtungsprozess eigentlich ist, den, der stattfindet eigentlich, um diese Ressourcen zu erschließen. Also einerseits natürlich die Böden nutzbar zu machen oder die Flüsse zu begradigen oder in die Berge hinein die Schächte zu graben, aber gleichzeitig auch das Individuum so abzurichten. Also wenn wir heutzutage, ich finde das so witzig, wenn man heutzutage so denkt, oh shit, ich habe nur noch 5 Minuten, um meine Bahn zu kriegen oder sowas. Ja, also dass wir in solchen zeitlichen kleinen Kontexten denken können. Da beschreibst du ja auch lange, wie quasi als man die die Bäuerinnen und Bauern dann in die Betriebe reinkriegen wollte, es diese Idee überhaupt nicht gab, nach einer Arbeitszeit zu arbeiten oder dass das Läuten der Kirchturmglocken dann erst dazu gebraucht wurde, um in den Menschen quasi diese Idee einer Zeit und einer Arbeitszeit irgendwie einzuschleifen, um sie dann quasi für diese Arbeit in den Unternehmen und so abzurichten. Das fand ich unglaublich beeindruckend, wie du das beschreibst in diesen verschiedenen Kapiteln. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, also ich mache das wirklich anhand von sehr vielen verschiedenen historischen Stationen, quasi von der Frühgeschichte der Industrialisierung, Übergang von Wasserkraft zu Kohlekraft bis zu heutigen Arbeitsformen. Und wir können jetzt natürlich nicht alles davon besprechen, deswegen versuche ich mal, das anhand von einem vielleicht etwas aktuelleren Beispiel zu erklären, was diese Perspektive der Nutzbarmachung zur ökologischen Krise oder zum Verständnis der ökologischen Krise beitragen kann. Nämlich die Bauarbeit ist da ein interessantes Beispiel, wo man sieht, wie quasi Politiken der Arbeit selbst zur ökologischen Krise beitragen. Weil wir haben heute eine Form des Bauens, die weitgehend synonym ist mit Stahlbeton als Baumethode. Und dieser Stahlbeton wurde eingeführt Ende des 19. Jahrhunderts als eine der größten Dequalifizierungsoffensiven in der Geschichte der Arbeit, weil es dabei unter anderem darum ging, qualifizierte Steinmetze und Maurer und so weiter zu ersetzen durch Personen, die nur noch Beton in Formen gießen mussten, also weit weniger qualifiziert waren, damit weit billigere Arbeitskräfte waren und viel weniger Verhandlungsmacht hatten. Das war die eine Seite der Nutzbarmachung, also Nutzbarmachung der Arbeitskraft. Gleichzeitig war es eine immens expansive Nutzbarmachung von nichtmenschlicher Natur, weil es bedeutete, dass man nun nicht mehr hochwertige, beschlagene Steine brauchte, um Häuser zu bauen, sondern eben bis dahin weitgehend ökonomisch wertlosen Sand und Kies benutzen konnte als Grundstoff. Also man hat es hier auch mit einer Nutzbarmachung von nichtmenschlicher Natur auf eine ähnlich expansive Weise zu tun wie eben bei der Arbeit. Und das Interessante ist jetzt, dass diese Rationalisierungsoffensive ein ganz zentraler Treiber der Klimakrise auch ist, weil die Baubranche eine der wichtigsten CO2-Emittentinnen ist. Also global macht allein die Zementproduktion 8% der CO2-Emissionen aus. Also ein Vielfaches zum Beispiel der Emissionen von Flugreisen. Und andererseits haben wir auch eine immense Extraktionsindustrie von Sand und Kies. Also der Gesamtumfang dieser Extraktion ist ungefähr gleich wie die Extraktion aller anderen Materialien zusammen. Mhm. Und da dieser Sand nicht einfach in der Wüste eingesammelt werden kann, sondern immer aus Gewässern entnommen wird, geht damit eine immense Zerstörung von Ökosystemen einher. Wir haben hier sozusagen eine inhärent destruktive Form der Nutzbarmachung, eben weil sie so expansiv ist. Und dann ist sozusagen ein weiteres Konzept des Buches zu sagen, dass wir es damit aber mit einer Paradoxie, also mit einem Paradox der Nutzbarmachung zu tun haben, weil, das sieht man in der Bauindustrie ganz schön, diese Techniken, die eigentlich die Produktivität dieser Industrien steigern sollten, dann ganz oft vermittelt über eine Art Autonomie der Natur dazu führen, dass sich diese Produktivität selbst wieder unterminiert, weil die Baubranche zum Beispiel nicht nur eine der größten Verantwortlichen der Klimakrise ist, sondern auch eines der zentralen Opfer, wenn man so will, weil dort der Klimawandel, also die Folgen des Klimawandels, zu einem extremen Produktivitätsverlust führen durch Hitzestress, Extremwetter und so weiter, was dann die Bauprojekte unterbricht und auch dann eben zu großen Konflikten führt darüber, wer sozusagen jetzt die Kosten dieser Krise tragen soll.
Ich finde das ganz spannend, dass du von Naturautonomie der Natur sprichst und das auch verteidigst am Anfang in deinem Buch. Denn letzte Woche in der Anthropozän-Folge schien es mir so, dass Eva Horn stark zum Beispiel an Bruno Latour und auch Donna Haraway, also von denen stark geprägt ist. Und sie hat das auch nochmal stark gemacht, dass eigentlich im Anthropozän Natur und Kultur, dieser Gegensatz, dieser alte Gegensatz auch der Philosophie nicht mehr trägt, weil alles irgendwie ja menschengemacht ist. Also jeder, wenn wir jetzt heute sagen, ich will mal in die Natur gehen, ich gehe mal raus in den Wald, ist das höchstwahrscheinlich ein Nutzwald. Also Urwald gibt es nur an ganz kleinen Flecken in Deutschland, wo das wirklich mal liegen gelassen wird alles. Also es ist ein menschengemachter Wald eigentlich, in dem wir sind. Und gleichzeitig haben wir, das haben wir in der Müllfolge zum Beispiel besprochen, haben wir Plastik auch schon im Blut und so weiter und so fort. Und diese Idee also, sagt man zumindest oder sagen manche, ich weiß nicht, ob es Poststrukturalisten genau sind oder wie man diese Strömung nennt, das ist eigentlich überkommen. Also das gibt's eigentlich gar nicht so richtig. Und du sagst jetzt aber, doch, wir brauchen den Begriff der Natur eigentlich schon. Wir können den nicht einfach so wegwischen mit dieser Überlegung, naja, alles ist irgendwie verzahnt. Wofür brauchen wir dieses Konzept der Natur? Warum gibt es das deiner Meinung nach?
Ja, also der Begriff der Natur ist ein wirklich schwieriger Begriff. Und wenn man ihn gleichsetzt mit Unberührtheit, was das ist, was du vorhin impliziert hast, dann ist es wirklich hochproblematisch. Also dann gibt es das tatsächlich nicht und ist auch seit jeher schon ein schwieriger Begriff, der vor allem auch zur Rechtfertigung von Herrschaft und Ausbeutung genutzt wurde. Also wenn man etwas zur Natur erklärt hat, hieß es eben, man kann es einfach sich aneignen, indem man zum Beispiel Ländereien kolonisiert oder aber auch in Bezug auf Arbeit, indem man zum Beispiel es zur Natur der Frau erklärt, sich um andere zu sorgen, wird legitimiert, sich deren Sorgearbeit und so weiter anzueignen. Also das ist sozusagen, das sind sehr berechtigte Kritiken an diesem Naturbegriff, an denen ich auch festhalten würde und auf denen ich auch aufbaue. Allerdings würde ich es für sehr falsch halten, im Anschluss daran von einem Ende der Natur zu sprechen. Also dass es sozusagen keine unberührte Natur mehr gibt, heißt eben nicht, dass es sozusagen, dass Natur nicht wirksam ist, sondern genau im Gegenteil würde ich argumentieren. Je weiter die Nutzbarmachung der Natur voranschreitet, desto stärker manifestiert sich eigentlich die Autonomie der Natur, also im Sinne von wirklicher Wirksamkeit, historischer Wirksamkeit. Und das zeige ich in dem Buch an ganz verschiedenen historischen Beispielen, dass eben die Natur nicht komplett nutzbar gemacht werden kann, sondern sich immer sozusagen Autonomie erhält, also sich sozusagen widerspenstig verhält und das dann wiederum auf die Arbeitswelt zurückwirkt. Und Klimawandel und Corona-Pandemie sind sozusagen nur die letzten dramatischen Beispiele. Das ist aber sozusagen nicht erst in der Klimakrise so, sondern das war schon immer so. Ja? Das ist sozusagen das Argument, was man dann anhand von ganz vielen Beispielen zeigen kann, wie zum Beispiel der Rolle der Moskitos beim Aufstieg und Niedergang der Sklaverei oder der Rolle der Kohle bei der Institutionalisierung der Produktionspolitik und so weiter und so fort. Können wir vielleicht noch auf ein, zwei Beispiele eingehen.
Beschreibst zum Beispiel, die Kartoffel wird irgendwann eingeführt in Europa im Zuge der Kolonisierung und dann auf einmal aber, weil man so viele davon anpflanzt, gibt es dann einen besonderen Schädling, der dann auf einmal die ganze Erde oder die ganze Ernte, besser gesagt, zerstört. Und das hat dann wieder auch, ja, das ist dann auch wieder so ein Prozess, ne?
Ja, genau. Und wenn man das vielleicht nochmal jetzt philosophisch-theoretisch fasst, denke ich, dass eben der Stoffwechselbegriff hier wirklich sehr hilfreich ist, weil er sowohl die Einheit als auch die Trennung von Natur und Arbeit oder Natur und Gesellschaft, wenn man so will, wobei das ein bisschen schwieriger ist, sehr schön zeigen kann. Weil bei Marx ist eben sozusagen grundsätzlich Mensch und nichtmenschliche Natur eine Einheit. Er sagt, dass sozusagen im Arbeitsprozess die Natur auf sich selbst zurückwirkt, weil für ihn sozusagen der menschliche Körper Teil der Natur ist und aber gleichzeitig sich in diesem Rückwirken vermittelt durch gesellschaftliche Institutionen, die ihrerseits sozusagen keine Naturinstitutionen sind, eine Trennung zwischen Menschen und dem Rest der Natur vollzogen wird. Das heißt, man hat hier sozusagen ein Begriffsinstrument, was sich weder in die Seite eines Dualismus zwischen Natur und Gesellschaft auflösen lässt, noch in Richtung eines Monismus, sondern diese Widersprüchlichkeit betont. Und das halte ich für sehr sinnvoll, auch weil es vielleicht Brücken schlagen kann zwischen diesen verschiedenen theoretischen Lagern.
Und was ist dann aber Natur für dich?
Ja, ich würde sagen, man kann das eigentlich nur noch negativ definieren, weil es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Natursegmente gibt, einschließlich unseres eigenen Körpers, den ich eben auch als Teil davon verstehen würde. Und ich würde sagen, Natur wäre dann alles, was nicht vom Menschen hervorgebracht und kontrolliert wird. Und das verläuft aber dann nicht zwischen den Objekten, also man will dann nicht zwischen dem natürlichen Baum und dem künstlichen Auto unterscheiden, sondern es verläuft durch die Dinge hindurch. Also insbesondere durch unsere Körper zum Beispiel, aber auch durch die meisten anderen Dinge, weil unsere Körper sozusagen selbst immer auch diese Autonomie der Natur zeigen, wenn sie ja nicht so aussehen, wie wir es gerne hätten, wenn sie krank werden und so weiter. Aber natürlich auch ganz stark kulturell geformt sind durch die Art, wie wir unsere Körper herrichten, kleiden und so weiter. Ja. Und das kann man bei ganz vielen anderen Dingen eben auch so sehen. Also genau das. Ich denke, viel weiter als so eine negative Definition kann man da nicht gehen, weil es dann eben wieder in Gefahr läuft, solche romantischen Naturideale zu reproduzieren, die mir schwierig erscheinen.
Ja, das finde ich eine interessante Idee. Aber meinst du dann zum Beispiel sowas wie, also wenn du sagst, nicht vom Menschen kontrolliert, dann kann ich ja den Baum kann ich ja kontrollieren, indem ich ihn irgendwie einzäune, indem ich die Pflanze kreuze mit anderen. Also ich habe Auswirkungen darauf, auf die Natur, sagen wir, des Baumes. Aber dass der Baum wächst zum Beispiel, das ist nichts, was der Mensch direkt kontrollieren kann. Ist das gemeint? Also dass das etwas in der Natur kommt, auch eben in uns. Also ich kann kontrollieren, was ich esse, aber dass ich das Essen verdaue zum Beispiel oder wie mein Körper auch auf dieses Essen reagiert, das liegt außerhalb meiner Kontrolle.
Genau, also es gibt eben immer Eigenschaften von Dingen, auch von Energie und so weiter, die sich eben dieser Kontrolle nicht restlos unterordnen. Und ja, du hast es ja gerade schon genannt, das Beispiel mit dem Baum würde das so zeigen. Es gibt noch viele, viele andere Beispiele, die dann eben auch politisch wirksam werden, dass sich das eben nicht einfach alles komplett unseren Vorstellungen unterordnen lässt. Das Beispiel der Wasserkraft ist hier sehr, sehr historisch wichtig und wirksam, weil man hier sozusagen eine Urform der Industrialisierung hat, also die Industrialisierung im Sinne von weitreichender Automatisierung hat.
Du schreibst, damit geht es eigentlich irgendwie los, ne? Also nicht mit der Dampfmaschine.
Wie genau, hat so eben denkt. Nicht mit der Dampfmaschine angefangen, sondern mit wasserkraftbetriebenen Fabriken, die dann diese Textilmaschinen angetrieben haben. Und das Wasser lässt sich aber eben insofern nicht restlos in seinem Fluss kontrollieren. Also man kann es zwar kanalisieren und so weiter, aber man kann es nicht portionieren. Man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt die Schleusen einfach komplett zu, weil ich dann einen Vorteil gegenüber meinem Konkurrenten habe, der sozusagen weiter unten sitzt, weil dann sozusagen der Fluss unterbrochen ist. Und zum Beispiel bei Andreas Malm gibt es eine sehr schöne historische Rekonstruktion, wie genau diese Kollision sozusagen der stofflichen Seite der Wasserkraft mit den Institutionen des Privateigentums eigentlich wesentlicher Grund dafür war, warum dann auf Kohle umgestellt wurde. Also er zeigt, dass Kohle eben keinen unmittelbaren finanziellen, ökonomischen Vorteil brachte. Also es war teurer als Wasserkraft, aber die Kohle war eben portionierbar und war damit sozusagen mit der kapitalistischen Konkurrenz der Produzierenden besser vereinbar und man konnte sie eben dorthin bringen, wo die billige Arbeitskraft war. Also hier sieht man sozusagen, dass man natürlich, die Flüsse sind nicht einfach naturgegeben, sie werden verändert, werden umgeleitet und so weiter, aber sie haben eben bestimmte Eigenschaften, die historisch wirksam werden. Das ist das, was ich mit diesem Begriff der Autonomie der Natur betonen möchte.
Du spiegelst das ja aber dann auch schon mit der Autonomie der Arbeit, aber wenn wir jetzt Natur als außerhalb des Menschen bestehend und auch innerhalb des Menschen bestehend, aber seiner Kontrolle auch da entzogen sehen, dann ist doch aber die Autonomie der Arbeit für dich nicht, wenn man einen Hitzeschlag erleidet und dann nicht mehr arbeitsfähig ist, sondern es geht dabei dir auch um Streiks und um Eigensinn ist vor allem das Wort, das du oft benutzt, also so ein Entgehen der Kontrolle. Also das ist schon so eine Parallelisierung, die du auch vornimmst. Oder die Natur, die immer wieder zurückschlagen kann, also die äußere Natur, sagen wir mal, die zurückschlagen kann, indem es eine Flut gibt oder Malaria ausbricht und andererseits die Arbeiter und Arbeiterinnen, die auch in diesen Prozess irgendwie eigensinnig eingreifen können.
Genau, der Hitzeschlag ist ein ganz interessantes Beispiel, weil sich hier Autonomie der Natur und Autonomie der Arbeit sehr stark überschneiden. Mhm. Und man sozusagen eigentlich sagen könnte, das wäre ein Beispiel für Autonomie der Natur, weil es eben zeigt, man kann die menschliche Körpernatur nicht einfach jeglichen Arbeitsbedingungen ausliefern, wie das in der Bauindustrie ja zum Beispiel oft genug passiert. Andererseits ist aber sozusagen der Übergang hier dann oft fließend, weil es oft nicht mal den einzelnen Subjekten selbst ganz klar ist, ob sie jetzt nicht mehr arbeiten können oder nicht mehr arbeiten wollen. genau, die Autonomie der Arbeit würde dann hier bedeuten, dass sich auch eben die menschliche Arbeitskraft ihrer Nutzbarmachung entzieht in vielen Fällen, also sich der zumindest nie restlos unterordnet. Das kann eben durch Streiks passieren. Es passiert aber viel öfter auf eine vorpolitische Art und Weise, durch Bummelei, besoffen bei der Arbeit sein, was weiß ich, krank feiern, alles Mögliche in dieser Richtung. Und das hat aber sozusagen insofern eine andere Dimension als die Autonomie der Natur, als hier gehandelt wird in einem moralischen und strategischen Sinn. Und das würde ich von der Natur nicht sagen. Insofern hat man es hier auch nicht mit einer Rache der Natur zu tun, wie oft gesagt wird, oder Ähnlichem, sondern das sind sozusagen historisch wirksame Effekte, die man aber an dieser Stelle wirklich auch von der Autonomie der Arbeit unterscheiden muss, insbesondere weil man davon keine transformativ emanzipierende Wirkung erwarten kann, sondern im Gegenteil, diese Autonomie der Natur sich ja insbesondere in sogenannten Naturkatastrophen manifestiert, die insbesondere jene Menschen am heftigsten treffen, die am wenigsten für die ökologische Krise verantwortlich sind. Und sich davon sozusagen irgendeine Transformation zu erhoffen, geht nur in einer dezidiert misanthropen Weltauffassung. Und das wäre ein Problem. Also da ist sozusagen dann diese Parallelisierung an ihr Ende gelangt.
Wenn wir uns jetzt fragen, wie kommen wir da raus, also aus dieser Nutzbarmachungsspirale, sagen wir mal, dass immer mehr nicht nur Natur, sondern vielleicht auch Zeit des Tages irgendwie nutzbar gemacht werden muss, kommodifiziert werden muss irgendwie. Was machen wir da? Dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, woher kommt es eigentlich? Also das würde ich schon noch mal wissen wollen von dir, weil beim Anthropozän ist es ja so, dass die Geologen die ganze Zeit dieses Golden Spike irgendwie suchen, also sich fragen, wo können wir irgendwie in den Gesteinsschichten der Erde sehen, da ist jetzt der Mensch. Also wir sehen irgendwie, ja, da haben sich irgendwelche, wegen der Atomkraft gibt es irgendwelche Ablagerungen, also können wir wirklich vom Anthropozän sprechen, weil der Mensch jetzt hier in dieser Gesteinsschicht irgendwie gefunden werden kann. Da wurde sich ja neulich auch dagegen geäußert, dass der Begriff wohl doch nicht so viel Sinn ergibt, weil wir das nicht gefunden haben. Ich frage das nur, weil würdest du trotzdem sagen, wenn du jetzt den Fokus legst auf Arbeit und Natur, ja, der Grund für das alles liegt irgendwo in der Autonomie der Natur oder der Grund dafür liegt da darin, dass wir uns arbeitend auf die Welt beziehen? Oder würdest du schon nach Marx sagen, nee, der Grund ist schon der Kapitalismus? Also, weil das, diese ständige Nutzbarmachung überall geschieht, die geschieht ja nicht einfach so, oder? Weil Menschen halt so sind und Sachen nutzbar machen wollen, sondern weil es um diese Profitmaximierung geht.
Ganz genau. Also, die Nutzbarmachung an sich ist sozusagen historisch übergreifend. Das ist in jeder Gesellschaftsformation notwendig, dass wir Natur so transformieren, dass sie für uns nutzbar ist. Das ist auch sozusagen an sich nicht problematisch. Problematisch wird es dann, wenn sich die Produktion zum Selbstzweck verselbstständigt. Und das ist spezifisch kapitalistisch. Also, dass eben die Produktion, die wir am Anfang diskutiert haben, nicht primär dazu da ist, bestehende Bedürfnisse zu erfüllen, sondern Profite zu erwirtschaften. Das ist der Treiber für die inhärent expansive und damit destruktive Form der Nutzbarmachung, die wir momentan haben. Und da muss man natürlich die kapitalistische Arbeit von anderen Formen der Arbeit unterscheiden. Und das mache ich im Buch auch, in dem ersten Kapitel, wo es anhand des Beispiels des Handelsimperiums der Schimmelmanns, Hamburger Handelsdynastie, um den Übergang quasi von der feudalen zu einer kapitalistischen Produktionsweise geht. Und wo ganz interessant ist, dass eben in diesem Handelsimperium alle drei historisch großen Formen von Arbeit, zumindest von Produktionsarbeit, vereint sind, nämlich die Leibeigenschaft, die Sklaverei und die freie Lohnarbeit. Und hier sieht man dann sozusagen, wie sich das unterscheidet und aber auch ineinander greift. Ja.
Und was machen wir jetzt? Also so kann es ja nicht weitergehen.
Ja, also eine zentrale Möglichkeit oder ein zentraler Ansatzpunkt der Bearbeitung der ökologischen Krise müsste dann, wenn man diese Blickrichtung, die wir jetzt hier diskutiert haben, so annimmt, müsste dann sein, diese expansive Nutzbarmachung zu überwinden. Und das könnte ansetzen an dem sehr weit verbreiteten Leiden an dieser Nutzbarmachung. Also wenn man sich globale Umfragen zum Gesundheitszustand der globalen Workforce anschaut, sieht man darin, dass 80% der weltweit befragten Beschäftigten angeben, von der Arbeit erschöpft zu sein. Und in Deutschland, um es noch präziser zu sagen, sind ungefähr die Hälfte der Beschäftigten von der Arbeit so erschöpft, dass sie sich nicht mehr um Familie und Freunde kümmern können. Das heißt, wir haben hier ein wirklich sehr, sehr weit verbreitetes Leiden an dieser expansiven Nutzbarmachung, was eine viel zu wenig angesprochene und noch weniger politisierte ökologische Dimension hat. Weil man kann sozusagen eine direkte Verbindung zwischen diesem körperlichen Leiden an der expansiven Nutzbarmachung ziehen und der ökologischen Destruktivität von dieser Nutzbarmachung. Und das sieht man auch in der empirischen Forschung, die ich gemacht habe. Also ich habe auch Interviews geführt mit Bauarbeitern, um auf dieses Beispiel nochmal zurückzukommen. Und hier wird auch von Menschen, die wirklich keine Freunde der Klimabewegung sind und wirklich auch teilweise sogar den menschengemachten Klimawandel leugnen und so weiter, hat man trotzdem eine sehr, sehr starke ökologische Kritik an ihrer eigenen Branche, die aber so verläuft, dass sozusagen die eigene Ausbeutung parallelisiert wird mit der ökologischen Destruktivität. Also es wird gesagt, ja, mit unserer Umwelt wird sozusagen genauso verfahren wie mit uns. Das ist nämlich quasi völlig egal, was dort passiert mit unseren eigenen Körpern und mit der Natur, solange die Profite stehen.
Das ist eine Parallelisierung zur Sklaverei auch, oder? Du hast doch so einen, ist es ein Sklave, den du zitierst am Anfang des Buches, der auch sowas sagt, wie der Engländer richtet die Natur ab, richtet das Pferd ab, den Hund und auch den Menschen so ungefähr.
Ja, genau. Ich würde eben vermuten, dass man das in jeder Form der expansiven Nutzbarmachung als notwendiges, subjektives Resultat hat. Mhm. Weil eben diese Nutzbarmachung von Arbeitskraft und von nichtmenschlicher Natur immer parallel verlaufen, das lässt sich nicht trennen, gibt es sozusagen auf der subjektiven Seite eine Art sozusagen verkörpertes Leiden auch an dieser Destruktivität. Und das ist was, was man politisieren kann auf eine Weise, die einerseits ja relativ radikale Kritik formuliert sozusagen an der kapitalistischen Destruktivität, also nicht einfach nur auf Effizienzsteigerung im grünen Sinne oder grünes Wachstum abzielt, sondern auf eine Beschränkung des Gesamtumfangs des Stoffwechsels, aber andererseits nicht einfach eine Art Austeritätspolitik ist, sondern an dem Begehren ansetzt, an dem Begehren nach Unversehrtheit und Selbstverwirklichung. Und ich denke, dass man das ja viel stärker politisieren könnte.
Und das würde auch im kapitalistischen System, meinst du, könnte das funktionieren, dass dann durch, weiß nicht, staatliche Intervention halt gesagt wird, wir machen die 4-Tage-Woche oder wir dürfen nicht so viel bestimmte Stoffe nicht so stark abbauen oder ausbeuten oder so, weil es klingt ja nach etwas, das im jetzigen System schwer durchsetzbar ist.
Ja, da hätte ich auch meine Zweifel dran, dass das so durchsetzbar ist oder zumindest gerät es natürlich strukturell in Konflikt mit dem kapitalistischen Akkumulationsparadigma. Ja, also da würde ich mir keine Illusionen machen, dass das schwierig ist und dass das nicht im Sinne einer technokratischen Umstellung, die sozusagen einfach eine harmonische Win-Win-Situation ist, passieren kann, sondern dass das mit Konflikten einhergeht, so eine Form von Transformation. Genau, und dann ist es sozusagen offen, wo das hinführt, ja.
Wie siehst du das, dass die Klimabewegung diesen Zusammenhang anscheinend gerade stärker erkennt? Also es gab ja jetzt diesen Streik von Fridays for Future zusammen mit den Beschäftigten des ÖPNV, wo auch auf eine, ich weiß nicht, was genau die Forderungen waren, aber ich glaube auch Verkürzung der Arbeitszeit oder bessere Bezahlung war es, glaube ich. Also ist das etwas, das in deine Richtung quasi geht, dass diese beiden Sphären anfangen miteinander zu kommunizieren?
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ja sehr viel verschiedene Kooperationsbemühungen. Ich glaube sozusagen, was man eben noch stärker machen könnte, wäre eben wirklich den Arbeitsprozess selbst als ökologischen Ort zu politisieren und nicht nur die ökologisch zentralen Tätigkeiten, wie zum Beispiel den Ausbau von ÖPNV-Infrastruktur oder diese spektakulären Fälle von ökologischer Konversion, wie wir sie zum Beispiel bei diesem Automobilzulieferer GKN haben, der dann von den Beschäftigten übernommen wurde, wo jetzt ökologisch produziert werden soll. Das ist was, was sozusagen sehr stark präsent ist in der Klimabewegung. Ich würde sagen, das sind natürlich super Fälle, die wirklich spektakulär sind. Aber man könnte noch viel, viel breiter sozusagen in die sozusagen Masse gehen, wenn man sich die inhärent ökologische Dimension des Arbeitsprozesses anschaut und eben das, was ich gerade meinte, eben dieses Leiden an dieser expansiven Nutzbarmachung selbst ökologisch politisiert. Und dann könnte man halt weit jenseits dieser, wenn man ehrlich ist, ja sehr, sehr seltenen ökologischen Leuchttürme sozusagen politisieren.
Aber es ist ja nicht so, dass jede Art von Arbeit das auslöst, was dann wieder auf die Arbeitswelt zurückschlägt. Also es ist ja, sagen wir, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme zum Beispiel, okay, dann habe ich die Materialien, mit denen ich das mache, sind auch aus seltenen Erden geschürft und so weiter. Das hat sicherlich ökologische und vor allem auch menschliche furchtbare Auswirkungen. Und ich bin sicherlich auch von der Klimakrise betroffen. Also du hast ja Beispiele, bei denen das auch so gut funktioniert. Also dass du sagst, die Betonindustrie ist ganz schlimm, Klimawandel steigt an und die Arbeitenden auf der Baustelle zum Beispiel, die kriegen das auch zu spüren. Aber was ja, also du bringst ja Dinge zusammen, die irgendwie zusammengehören, aber die nicht unbedingt immer direkt zusammengehören. Und dieses nicht unbedingt immer direkt zusammengehören ist ja gerade das Schwierige bei der Klimakrise, das zu verdeutlichen, weil uns die Sachen ja nur in Anführungsstrichen ein bisschen treffen jetzt im Westen, aber es für zukünftige Generationen dann noch schwieriger sein wird oder noch schlimmer sein wird. Und trotzdem ist das so schwer, den Menschen zu verdeutlichen. Also denkst du tatsächlich, dass wenn man das in die Arbeitskämpfe mit, dass wirklich die Arbeitskämpfe ökologisier machbar sind, weil doch gar nicht jede Form von Arbeit direkt diese ökologische Auswirkung hat. Weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen kompliziert formuliert.
Naja, ich glaube halt, dass diese Trennung fiktional ist. Also ich zumindest spüre diese expansive Nutzbarmachung auch sehr stark im eigenen Leib. Und ich denke, das geht anderen Wissensarbeiterinnen auch so. Also von daher ist das sozusagen nicht nur was Bauarbeiter spüren können, sondern was sozusagen ja, sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist. Und was eine inhärent, da würde ich schon darauf insistieren, ökologische Dimension hat. Also auch unsere Arbeit ist keine immaterielle Arbeit. Das ist pure Ideologie, diese Begrifflichkeit. Sondern alle Arbeitstätigkeiten sind, wie du ja auch gerade gesagt hast, auf Naturstoffe angewiesen. Und auch andersherum tragen, auch wenn sie sozusagen kulturelle Jobs sind oder sowas, zu diesem Stoffwechsel bei, weil sie ganz wesentlich darin bestehen, diesen Stoffwechsel zum Beispiel auch zu regulieren. Also durch Kulturproduktion betreiben wir eine Art kulturelle Regulation dieses Stoffwechsels auch. Bei Management ist das noch viel direkter. Ja, da gibt es sozusagen eine administrative Regulation dieses Stoffwechsels, auch wenn der Arbeitsprozess selbst keine direkte Transformation von Naturstoffen darstellt. Also ich würde sagen, dass es eher eine Fiktion ist, das zu trennen, und dass es aber auch dann sozusagen gar nicht darum gehen muss, jetzt bei Arbeitskämpfen sozusagen eine ökologische Programmatik durchzusetzen als zusätzlich, sondern dass das quasi inhärent oft oder nicht oft, sondern eigentlich quasi immer ökologische Dimensionen hat. Und dass es dann darum geht, sozusagen die richtigen Forderungen zu stellen, die aber auch eben aus einer Arbeitsperspektive oft die richtigen Forderungen sind. Um jetzt mal bei diesem einen Beispiel, ja? Um mal bei dem
an
einen
die
Beispiel
Firma oder an den Staat, frage ich mich nur, wohin stellt man die Forderungen?
Ja, also ich kann es vielleicht eben an diesem Beispiel, zu dem ich da selber empirisch auch geforscht habe, nochmal verdeutlichen. Mhm. Also Bei den Bauarbeitern in der Schweiz war es dann eben so, dass aufgrund dieser Produktivitätseinbußen, die man dort hatte, die Arbeitgeber gesagt haben, deshalb verlängern wir jetzt drastisch die Arbeitszeit auf 58 Stunden die Woche. Was natürlich sozusagen diese expansive Nutzbarmachung fortgesetzt hätte, den Stoffwechsel sozusagen weiter ausgeweitet hätte und so weiter. Und die Beschäftigten haben natürlich wenig überraschend davon nichts gehalten, und die Gewerkschaft hat sozusagen im Gegenteil eine Arbeitszeitverkürzung gefordert. Und das ist eine Forderung, die inhärent ökologisch sinnvoll ist. Also natürlich insbesondere dann, wenn es mit einem Rückgang des Produktionsvolumens insgesamt einhergeht, aber auch selbst wenn es das nicht tut, hat das, wie verschiedene Studien gezeigt haben, große ökologische Vorteile. Unter anderem, es gibt viele Faktoren, aber unter anderem, weil Leute, die sozusagen nicht so sehr ausgelaugt sind von ihrer Arbeit, auch in ihrer Freizeit sozusagen weniger ressourcenintensiv sich verhalten, zum Beispiel nicht auf die Tiefkühlpizza angewiesen sind oder nicht auf den schnellen Flug irgendwo hin. Also hier gibt es sozusagen eine inhärente Verbindung, die besteht, unabhängig davon, ob sich diese Kämpfe jetzt sozusagen mit der Klimabewegung verbinden und so weiter. Aber das ist natürlich was man auf diese Weise sozusagen auch noch mal stärker aus einer gewerkschaftlichen Sicht politisieren könnte, weil man dann auch Forderungen entsprechend noch mal ökologischen Nachdruck verleihen könnte. Und da würde mir eben wirklich es erscheinen, dass Arbeitszeitverkürzung eine zeitgemäßere Form der Umverteilung ist als Lohnerhöhung zum Beispiel.
Mhm. Also die Gewerkschaften spielen da schon eine wichtige Rolle für dich?
Ja, also auf jeden Fall, weil es mir natürlich ja um die Arbeitswelt geht. Da sind Gewerkschaften natürlich eine zentrale politische Institution, das ist keine Frage.
Ich hatte noch eine inhaltliche Frage. Oder eher auch politische, aktuelle, was du von dieser Idee des Klimagelds hältst. Also es gab ja von den Grünen die Idee, dass Geld, das ich glaube, das aus dem CO2-Preis eingenommen wird, an die Bürgerinnen und Bürger wieder auszuschütten, Und dagegen hat sich, wenn ich das richtig verstehe, die FDP gestellt, das zu machen. Und Lindner meinte dann, das kommt dann vielleicht in der nächsten Legislaturperiode. Und neulich gab es eine Umfrage, in der die Deutschen gefragt wurden, ob sie das wollen. Also ob sie dieses Geld wollen, quasi, das aus den Klimamaßnahmen dann ausgeschüttet wird. Und da hat die Mehrheit gesagt, nein, wir wollen lieber, dass das reinvestiert wird in Klimaschutzmaßnahmen. Und ich habe das gelesen und dachte, okay, das ist den Leuten das irgendwie nicht mehr richtig zu helfen. Mhm. Hast du das mitbekommen? Wie siehst du das?
Also das ist jetzt nicht mein Kerngebiet, aber das ja. zeigt ganz schön sozusagen, was ich mit dieser Öko-Austerität meine. Also das, was Lindner machen möchte, ist Austeritätspolitik. In jeglicher Hinsicht, dem liegt sozusagen jetzt Klima ohnehin nicht am Herzen. Aber wenn er Klimapolitik machen muss, dann kann er sich das nur als Austeritätspolitik vorstellen. Nämlich, indem man die Preise erhöht für ökologisch schädliche Produkte oder irgendwelche Steuern einführt oder Ähnliches und damit sozusagen die Umweltzerstörung zu dem Privileg von Reichen macht. Und diese Idee des Bürgergelds wäre dann sozusagen eine nachträgliche Korrektur von dieser Austeritätspolitik. Also man macht sozusagen erstmal diese Austeritätspolitik und überlegt dann, ob man es sozusagen wieder ausschüttet oder ob man das Geld einfach behält und damit Klimaschutz betreibt. Und natürlich ist es besser, das dann wieder umzuverteilen, als das nicht zu tun. Aber ich denke, dass der Ansatz grundsätzlich ja nicht besonders aussichtsreich ist, weil das eben bei sehr vielen Leuten ja schlecht ankommt, weil sie wissen sozusagen, dass sie nicht diejenigen sind, die die ökologische Krise verursachen und dann aber diejenigen sein sollen, die dafür bezahlen sollen. Und deswegen scheinen mir andere Politiken, wie zum Beispiel die Investition in ökologische Infrastruktur, also das Aufbrechen unserer Infrastruktur, die auf individuelle Automobilität angelegt ist und die Transformation hin zum öffentlichen Verkehr, scheint mir viel sinnvoller als so eine Form der Politik. Und natürlich generell auch die Politiken in der Arbeitswelt, wie Arbeitszeitverkürzungen, über die wir vorhin schon diskutiert haben.
Okay, am Ende immer noch zwei kurze Fragen. Einmal neben deinem Buch, also das ich auch an dieser Stelle nochmal wirklich empfehlen will, das wirklich augenöffnend ist, finde ich, vor allem einfach in der Verzahnung dieser beiden Konzepte und diesem Gang durch die Zeit, bei dem ich auch immer so krass finde, es gibt ja mehrere solcher riesigen Abrisse zurzeit über Klimakrise und Wirtschaftswelt und Stoffwechsel und so weiter, auch wenn dein Buch jetzt spezifisch diesen Titel trägt. Hast du sonst noch Literatur, die du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest oder irgendwas, was dich besonders beeinflusst oder inspiriert hat beim Schreiben dieses Buches? Noch irgendein Lektüre-Tipp?
Ja, es gibt natürlich viele tolle Sachen. Also ein wirklich wichtiges Werk ist Fossil Capital von Andreas Malm, der historisch den Beginn des fossilen Kapitalismus rekonstruiert.
Das ist auch der mit How to Blow Up a Pipeline, oder?
Wo es auch genau. Film das finde ich aber wesentlich weniger überzeugend als dieses historische Werk, wo es sich wirklich lohnt, reinzuschauen. Was auch schade ist, dass das nicht übersetzt wurde, weil das wirklich viel besser ist als seine politisch-strategischen Sachen, die ja alle ins Deutsche übersetzt wurden. Das ist ein Buch, dann gibt es viele verschiedene Texte von der portugiesischen politischen Ökologin Stefania Barça, die sehr viel zu Working Class Environmentalism geschrieben hat, was ich sehr toll finde und auch nochmal auf die wichtige Rolle von Reproduktionsarbeit hier stark eingeht.
Stimmt, das ist auch ein großes Thema bei dir im Buch, das haben wir gar nicht so stark jetzt angesprochen.
Ja. Genau. Dann gibt es ein neues Buch, was mich stark beschäftigt, von Ajay Singh Chaudhary, The Exhausted of the Earth, wo es um die Parallelisierung von Erschöpfung von Menschen und Erschöpfung von Ökosystemen geht. Also relativ nah an meiner Argumentation dran. Es hat auch einige problematische Seiten in politisch-strategischer Hinsicht, aber diese Parallelisierung scheint mir sehr fruchtbar zu sein auch. Ne?
Und was ist, gut, jetzt ist gerade dein Buch erschienen, ich weiß nicht, ob du gerade noch an einer anderen Forschungsfrage sitzt, aber ich frage mal, was ist aktuell so die Forschungsfrage, die dich am meisten interessiert oder das Thema, was dich so umtreibt?
Ja, also ich mache jetzt empirische Forschung, die darum geht, wie Menschen bei der Arbeit sich konkret zu Naturprozessen verhalten und wie das sozusagen ihre Wahrnehmung, ihre Arbeit beeinflusst. Und da vergleiche ich verschiedene manuelle Formen von Arbeit und das daraus resultierende Umweltwissen, weil ich sagen, ein großes Problem darin sehe, dass Umweltbewusstsein quasi gleichgesetzt wird mit der Kenntnis und Anerkenntnis von wissenschaftlichen Fakten über Klimawandel und so weiter. Und es sehr wichtig finde, sozusagen auch stärker verkörpertes Umweltwissen viel ernster zu nehmen und nicht einfach abzustempeln als Klimafeindlichkeit oder ähnliches, sondern auch das transformative Potenzial von solchem verkörperten Arbeitswissen sozusagen nochmal stärker in den Blick zu nehmen. Und das mache ich mit vergleichenden empirischen Forschungen.
Ah, interessant. Das hatte ich. Ich habe mal bei Detektor FM diesen Podcast Mission Energiewende gemacht, also wo es auch um die Klimakrise ging. Und in der ersten Staffel sind wir durch Deutschland gereist und haben nur so quasi geschaut, wo ist die Klimakrise überall spürbar. Und da fand ich auch so interessant, dass die Menschen, die an den Deichen leben zum Beispiel und arbeiten oder Förster und Försterinnen im Wald, dass denen immer schon ganz klar ist eigentlich, dass sich irgendwas ändert, weil es vor allem, wenn sie älter sind, weil sie eben wissen, in meiner Kindheit gab es diesen und diesen Vogel hier noch gar nicht. In meiner Kindheit war die Sturmflut irgendwie so und so hoch und die werden jetzt immer öfter angekündigt und so. Ja, spannend. Gut, dann bleibt mir nur noch dir sehr für dieses Gespräch zu danken. Vielen, vielen Dank.
Danke dir auch, Christian. Es war sehr spannend, mit dir zu sprechen.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.